Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von EFG Thun. Uns liegen echte und liebevolle Beziehungen ganz fest am Herzen. Wir geben alles, damit wir miteinander authentisch unterwegs sind. Und wir investieren viel, damit auch die Beziehung zu Gott lebendig und erfrischend gestaltet werden kann. Schön, bist du mit dabei und wir hoffen, dass dir der Podcast dabei hilft, dass du Gottes Wesen noch besser kennenlernen kannst und ihm noch ein Stückchen näher kommen.
Wir haben vorhin gesungen, du gehst nicht auf. Du bist immer am Wirken. Ich hoffe, du bist mit dem Gefühl auch daher gekommen. Dass du Gott kannst sagen, ja, es ist so. Ich spüre das, ich erlebe das, ich realisiere das, ich merke das. Du bist wirklich immer am Wirken. Du gehst nicht auf. Wir erleben es leider immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen, du, ich habe grosse Angst, dass das, was Gott versprochen hat, bei mir nicht eintrifft. Ich habe grosse Angst, dass Gott mich vergessen hat. Ich habe grosse Angst, dass es kaputt und verloren geht. Ich habe seit 14 Tagen einen guten Kollegen im Spital. Der hat vor etwa einem Monat so dumpfe Schmerzen im Bauch. Und wir sagten dann nicht gleich, wegen jedem zum Doktor. Und das dumpfe Gefühl hat nicht hören. Und sie ist immer geblieben. Und hat dann noch heute die Ferien gemacht. Und dachte, das Bessere, dann die warme Luft ins Meer und so. Es hat nicht besser. Und so. Und dann ist er zum Doktor. Jetzt hat er das Gefühl, er hat vergeben gehofft, er hat vergeben geglaubt. Er hat keinen guten Bericht bekommen. Jetzt ist er im Schauen und Machen, dass sie da etwas bewirken können. Du gehst nicht auf, bist immer am Wirken. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass es plötzlich nicht mehr so rosig aussieht. Dass du hast Angst gehabt, es geht alles in die Brüche, es geht alles verloren. Es ist vergeben gehofft, vergeben geglaubt, vergeben gewartet, nicht nur einen Tag oder eine Woche. Hast plötzlich vergeben glaubt, einen Monat, zwei, vielleicht ein Jahr, vielleicht wartest du seit ein paar Jahrzehnten, dass Gott eingreift, dass Gott handelt, dass er wirkt. Dass du von Herzen kannst singen, ja, es ist wirklich so. Er gibt es nicht auf, er ist immer am Wirken. Oder hat er es vergessen, hat er dich vergessen? Ich habe jetzt gesehen, wir feiern hier Tradition, die man vor 2000 Jahren angefangen hat, am ersten Tag vor Woche. Und das hat alles mit Jesus angefangen, mit seiner Auferstehung. Und es ist nicht lang gegangen, etwa 60 Jahre. Wirklich etwa nur 60 Jahre, sind die Christen genau an diesem Punkt gestanden. Sind die mit Jesus unterwegs waren, von denen hat man gesehen, das sind die des Weges, eben der Weg mit Jesus, wo sie wirklich sich gefragt haben, haben wir vergeben geglaubt? Haben wir vergeben gehofft? Ist alles vernichtet gewesen? Haben wir uns etwas eingebildet? Ist das alles nicht wahr, was wir da den Leuten erzählen? Haben wir uns getäuscht? Gemeinden vom Anfang, dann das Wachstum in Jerusalem, die innerhalb von Wochen Gemeinden sind und zum Boden ausgestoßen, wo hunderte, tausende von Leuten dazukommen, scheint alles verloren zu sein. Sie hatten schlaflose Nächte. Und es ist von diesen Jüngern, die dann mit den 12, die mit Jesus unterwegs waren, ist noch einer am Leben, ist einfach ein alter Mann geworden, so ums Jahr 90. Und er erzählt uns, dass er gemerkt hat, Jesus will ihm etwas sagen. Und vor allem Jesus will seinen Menschen sagen, schau da, es ist immer noch am Wirken. Sein Wort ist auch, oder das Wort hier, Gottes Wort, ist auch sein Wort. Und er will ihnen zeigen, auch wenn ihr das Gefühl habt, die rosigen, die glorreichen Anfänge, die gehen langsam vor die Hunde, ist alles vernichtet gewesen, dass er ihnen sagen will, Mann und Frauen, Und wenn ich als einer der Letzten übrig bin, ich habe von Jesus Folgendes gehört. Er schreibt an die 12 Gemeinden in der heutigen Türkei, wo das Zentrum hat sich in diesen 60 Jahren dorthin verlagert. Das Zentrum des christlichen Glaubens war dort. Und jetzt sagt der Johannes, als ein, der war der jüngste Jünger, als einer von denen, also der Einzige, der ist noch übrig geblieben, sagt er da, schaut da, Jesus sagt mir für euch. Als Wort vor Hoffnung und vom Trost. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien, aber das ist heutige Türkei. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt, von den 7 Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als Erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschen in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Und er wird wiederkommen. Und was ganz interessant ist, geht vor dem Text und geht unmittelbar nach dem Text, sagt er etwas ganz Spannendes. Sagt. Und wisst ihr was? Was ihr hier jetzt hört, wird schon gleich passieren. Und am Schluss von diesem Text sagt er, und was ihr hier gehört und gelesen habt, wird schon gleich passieren. In dieser Zeit, etwa im Jahr 90, wo die Unsicherheit so gross war, wo die Christen sind gnadenlos verfolgt wurden, wo Rom hat gesagt, die müssen wir fertig machen, weil die haben nicht den Kaiser als Sohn von Gott, sondern die haben einen anderen als Sohn von Gott. In dieser Zeit, wo du Christ warst und dein Leben gekämpft hast, in dieser Zeit kommen diese Worte hin für die Nachfolger von Jesus. Gnade und Frieden. Gnade heisst, Gott ist da. Er hat euch nicht vergessen. Und Frieden heisst nicht nur, dass die Waffen schweigen. Frieden dann im Verständnis der damaligen Leute heisst, Frieden, es geht dir rundum gut. Es sind nicht nur die Waffen, die schweigen, sondern Frieden heisst, es geht dir gut in der Gesundheit, in deiner Beziehung, mit deinem Geld, mit allem, was du hast. Es geht dir gut. Du hast keine schlaflosen Nächte. Das ist der Frieden, denn, wie sie es verstanden haben. Shalom. Und wir lesen auch, er ist als Erster von den Toten auferstanden. Das hat es vorher noch nie gegeben. Ostern hat es gezeigt, Jesus herrscht über den Tod. Das ist dort, wo wir aufhören, dort, wo wir keine Macht, keinen Einfluss und gar nichts mehr haben. Ihr wisst das, ihr seid alle schon im Grab gestanden. Hier ist Feierabend und fertig, da haben wir keine Chance mehr. Und Jesus hat gesagt, genau dort fange ich an. Die Gräber, das Grab und noch viele Befreundete von ihm sind plötzlich leer gewesen. Der Tod ist besiegt, er hat keine Macht mehr. Wir werden mit ihm einmal ins ewige neue Leben auferstehen. Und die Frauen haben das gehört. Und dann geht es gegen Rom. Er regiert über alle Könige. Er regiert über alle Könige. Jesus hat es übrigens Pilatus gesagt. Wisst ihr noch dann, wo er vor dem Verhör war? Du hättest keine Macht, wenn dir vom höchsten Vater dir die Macht nicht gegeben wäre. Und hier sagt es seinen Leuten noch einmal. Er regiert über alle Könige von dieser Erde, über alle Wahnsinnigen, ob sie dann gelebt haben oder heute. Die haben keine Macht und keinen Einfluss, wenn sie ihm nicht, wenn sie ihnen nicht wären gegeben worden. Das ist ganz wichtig auch für uns heute. Es hat keine Macht, es hat keinen Einfluss. Es kann niemand etwas bewirken, wenn der Vater im Himmel nicht hinter dran steht. Und es gegeben hat oder es zulässt. Denn, aber auch heute, das ist ganz wichtig, aber auch heute. Und jetzt kommt das Größte, habt ihr es gelesen? Habt ihr es noch gehört, habt ihr es nicht in den Ohren? Er macht sie, er macht uns zu Mitherrschern und zu Priestern. Du gehörst mit in die himmlische Regierung. Und Priester ist ein ehrenvolles Amt im Tempel, dürfen dem grossen Gott dienen. Ist das in der damaligen Zeit nicht ein bisschen zu viel gewesen? Sie, die Angst hatten, morgen nicht zu leben, morgen nicht zu überleben. Dass ihnen alles genommen wird, dass sie müssen zuschauen, wie ihre Leute umgebracht werden. Ist das nicht gerade ein bisschen too much? Jetzt von Gnade und Frieden zu reden. Jetzt den Tod aufzuheben, wenn wir täglich müssen zuschauen, wie gestorben wird. Wie grusig verfolgt und umgebracht, geraubt und getötet wird. Und auf alles noch allen sagen, du bist der Mitherrscher und du bist der Priester. Du regierst damit und du darfst dienen in diesem grossen Tempel. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Sie kämpfen um das nackte Überleben. Und sie wissen nicht, ist morgen der fertig. Wie sollen sie das verstehen? Und vor allem am Anfang vom Text, oder bevor ich gesehen habe, und am Schluss steht, du Jungs, Männer, Frauen, vergessen nicht, das passiert jetzt ganz schnell. Es wird schon bald geschehen. Es wird schon bald geschehen. Nach der Auferstehung hat es so etwas von grossartig angefangen. Nach der Auferstehung, wo das Grab ist leer war und Jesus den Leuten ist sichtbar. Man hat es nicht geglaubt. Ab Pfingsten sind sie Tausende zu dem Glauben gekommen, zu dem Jesus gekommen, zu denen, die das Weg waren. Zu Tausenden. Und innerhalb von ein paar Jahren hat es neue Gemeinden in Caesarea, in Damaskus, in Antiochien. Die Gemeinden sind wirklich zum Bau. Und 30 Jahre später ist im ganzen Römischen Reich ohne Internet, ohne Radio, ohne Fernsehen, ohne Zeitung, einfach nicht, ist im ganzen Römischen Reich, wo um das ganze Mittelmeer war, ist der Rede von dem Jesus. Den hat man kennt. Das war das Thema. Das hat gut getan, dürfen dazu zu gehören. Zu der grossen Gruppe von Christen, die immer grösser ist, die immer mehr Einfluss hatte, die immer mehr hat können bewirken. Ein grosses Gefühl, eine starke Kraft, so quasi ein kometenhafter Aufstieg. Und dann kam Nero, zum Jahr 60, Kaiser Nero. Der hat vor einer Stadt Rom geträumt, die er bauen hat. Also die richtig seine Stadt. Mit seinen Strassen, mit seinen Gebäuden, mit seinen Palästen, mit seinen Tempeln. Und für das ist Rom einfach schon zu fest bebaut gewesen. Das ist nicht gegangen. Oder? Und hat es von seinen Soldaten angezündet. Und hat sie geschickt, alle zusammen, und gesagt, das sind die Christen gewesen. Weil man hat langsam herausgefunden, die Christen, die sind nicht so für Rom. Die haben das Bedenken wegen Rom. Und vor allem, die sagen nicht, der Kaiser ist so, der Sohn von Gott so. Und dann hat man angefangen, er hat angefangen, die Christen zu verfolgen, die Christen umzubringen, in die Arena zu bringen, sie dort zu kreuzigen, sie dort anzuzünden, den wilden Tier vorwerfen. Jetzt ist es ans Leben gegangen. Zwei Jahre später hat es plötzlich aufgehört. Noch schlimmer war es, ein paar Jahre später, der Titus, der ist später nachher Kaiser geworden nach Nero, der Titus hat in Jerusalem einen Erdboden gleich gemacht. Die Gemeinde ist zerstört worden. Er hat Jerusalem geschleift. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist heute noch die Klagemauer, die wir haben, ein bisschen vom Tempel. So. Und noch schlimmer war es, die ganze mutige, waghalsige Krieger sind auf Massen da geflüchtet. Dort ist ein Felsen mit der Wüste, wo es geheißen hat, Massen da wird niemals fallen. Das ist nicht möglich. Nein. Der Titus hat es geschafft, nach 2 Jahren Belagerung, ist Massen da auch am Erdboden gleich gemacht worden. Die Juden haben dann noch nicht gewusst, gehören jetzt die Christen zu den Juden als schon Splittergruppe oder ist das eine selbstständige Größe? Darum ist dann noch. Wenn man Jude war oder Christ, war es dann noch fast etwas das Gleiche. Und jetzt nach Nero und der ersten Verfolgung nach Jerusalem geschleift, nach Massada auch geschleift, kaputt gegangen. Die ersten Gemeinden, Jerusalem, Caesarea, Antiochia, waren nur noch ein Schatten von ihr selbst, von den 50 Jahren vorher. Die haben um zu überleben gekämpft, ein kleines Häufchen war noch. Es hat sich verlagert in die heutige Türkei, im heutigen Kleinasien. Und jetzt kommen die Worte, die wir vorhin gehört haben, an die Gemeinden. Gibt es noch Hoffnung? Gibt es noch Trost? Gibt es noch Zuversicht? Oder ist alles zusammen verloren? Jesus hat gesagt, er wird wiederkommen. Und sie haben dann gedacht, er wird wiederkommen, solange die Jünger noch leben. Und jetzt ist Johannes der Letzte, der noch überlebt. Also jetzt muss er doch langsam wiederkommen. Sie waren irritiert. Kommt es noch gut mit uns? Haben wir nicht uns geirrt? Haben wir nicht etwas falsch geglaubt? Und noch einmal zurück zum Text. Sie haben das aufgesogen wie ein Schwamm. Sie haben das gelöst wie Boden, der am Vertrocknen war. Sie haben gehört, dass man ihnen wünscht, Gnade und Frieden wünsche ich euch. Jesus Christus ist der vertrauenswürdige Zeuge für die Wahrheit. Er ist als Erster von den Toten auferstanden. Er ist als König, der herrscht über alle Könige. Und er hat uns gern, er liebt uns. Hört ihr das? Er liebt uns, er hat uns von unseren Sünden erlöst und er hat uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für Gott, seinen Vater, gemacht. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig und er wird wiederkommen. Habt ihr gemerkt, wie das sehr gut da? Das zu hören, es ist so, er hat uns nicht vergessen. Er hat uns wirklich nicht vergessen. Wir sind in seinem Visier, er wünscht uns wirklich Gnade, heisst, er ist da und Frieden. Er wird einmal alles zur Ruhe kommen. Und er ist ein Zeuge für die Wahrheit. Die Wahrheit wird einmal kommen. Auch wenn viel verschüttet wird und wenn Menschen arbeiten, dass Unrecht erzählt wird, die Wahrheit wird kommen. Er wird einmal dazu schauen, dass alles richtig gestellt wird. Dass definitiv alles in eine Gerechtigkeit hineinkommt. Und auch wenn ihr es jetzt müsst erleben, wie der Tod furchtbar wütet im Land. Der Tod ist besiegt, die Ewigkeit wartet. Die Ewigkeit bei ihm. Er ist der richtige und der entscheidende Herrscher. Und vor allem, ihr dürft mitherrschen und mitregieren. Sie sorgt. Sie besorgt sie um dich, sie besorgt sie um uns, das gilt. Vergesst nicht, ihr seid Mitherrscher und Priester. Und jetzt hat er ihn in den Texten weiter, empfehle euch, dass ihr vielleicht heute Nachmittag mal die Offenbarung lesen, hat er in den Texten weiter gezeigt, dass er genau weiss, an wem das sie leiden und an was das sie leiden, wo sie drankommen, wo sie Fragen haben, wo sie Bedenken haben. Und er hat ihnen auch den Ausweg gezeigt, noch einmal. Im Text steht geschrieben, das ist jetzt etwa 2000 Jahre alt, es wird schon gleich passieren. Das haben sie dann wirklich gebraucht, das zu hören, Gott wird jetzt eingreifen. Wir lesen zum Beispiel im Kapitel 17 in der Offenbarung von einer Hure Babylon, wo von einem Tier hockt mit 7 Köpfen. Der Johannes hat folgendes Problem gehabt, er hat nicht dürfen so schreiben, wie er eigentlich gerne wollen hat, weil Rom hat einen Geheimdienst gehabt. Und Rom hat alles, was gegen Kaiser ist, alles, was gegen König ist, so im Untergrund geheimdienstmässig verfolgt. Und wenn das so Schriften wären, wo sie sicher waren, das ist gegen Kaiser, hat sie gut genommen verbrannt und die Offenbarung hat nicht dürfen verbrannt werden. Darum tut der Johannes so wie in einem Bild reden, wo Christen dann verstanden haben. Und wenn der Geheimdienst so eine Abschrift hat gegeben, so eine Kopie gelesen, ist er nicht rausgekommen. Stell dir vor, ein römischer Soldat vom Geheimdienst, vom Kaiser, hat es gelesen, von der Hure Babylon, wo von einem Tier hockt mit 7 Köpfen. Oder? Das ist für ihn ein grosses Rätsel. Ich dachte, oh, die spinnen nicht wirklich. Oder? Für die damaligen Christen, wo aber der Hintergrund im Alten Testament ist es ganz klar gewesen, das war nicht eine Geheimsprache. Und ihr wisst ja noch aus der Schule, Rom ist auf 7 Hügeln gebaut. Und sie sind dann so etwas von Stolz, die Trümmer sind so etwas von ja, was soll ich sagen, Einbildung gewesen, dass sie es geschafft haben, auf 7 Hügeln eine Weltstadt zu bauen. Das war ein architektonisches Meisterwerk gewesen, und das haben sie gerne so den Leuten auf das Brot gestrichen und so. Und die Christen haben es verstanden. Sie haben gesagt, schau da. Jesus weiss, dass es um Rom geht. Der Herrscher auf dem, quasi das Tier mit diesen 7 Köpfen, so, das ist Rom gemeint. Und ich weiss, um was es geht, dass das eben quasi die Hure Babylon ist. Und nachher auch noch das Wort Babylon. Das haben auch nur Christen, respektive die Juden, verstanden, weil der Nebukadnezar im Jahr 587 vor Christus Jerusalem und der Tempel schon einmal zerstört. Und darum ist er versehen, so wie ein unanständiger Mensch geworden. Jerusalem ist dann kaputt gemacht worden. Und jetzt hat Titus noch einmal kaputt gemacht. Und das Babylon ist gestanden für die, die Jerusalem kaputt machen mit dem ganzen Tempel. Und sie haben so wieder verstanden. Aha, die 7 Köpfe, die Hauptstadt mit den 7 Hügeln, die sie drauf sind, ist gebaut worden. Das ist Rom gemeint. Und er wird Rom zur Gerechtigkeit führen. Er wird Rom zum Gericht führen. Gericht heisst aber auch Rettung. Zuhörer dürfen sich freuen. Jesus weiss, dass Rom ihr grosses Elend ist. Und es geht weiter. Aber nur 2 oder 3 Beispiele. Im Kapitel 13 wird beschrieben, wie so ein Leopard, so ein Tier, das aussieht wie ein Leopard, aus dem Meer kommt und alle Macht der Welt hatte. Das Meer, das alles umfasst hat, das um das ganze Römische Reich herum war, das war schon wieder für sie ganz klar. Weil der Leopard, das Tier, hat eine Krone getragen und die Krone zu nehmen gehabt, die gegen Gott war. Wo so lichtige Fluchwörter sind drauf gestanden. Und das Tier, das aus dem Meer kam, hat alle Macht gehabt und hat den Gott vom Himmel lächerlich gemacht. Und die Menschen haben sich vor dem Tier verbeugt, sie waren beeindruckt und haben es angebetet. Das Tier war so gross und schrecklich und mächtig, aber hat sehr viel kaputt gemacht, lesen wir. Und dann lesen wir von einem zweiten Tier, das kommt nicht aus dem Meer, sondern aus der Erde. Und das zweite Tier macht, dass alle Menschen müssen das erste Tier aus dem Meer anbeten. Für Christen dann alles klar war. Das Tier aus dem Meer, das alles umfasst, das Meer, das allen Orten ist, das ist wieder der römische Kaiser mit der Krone, mit den Namen, wo alles gegen Gott ist. Und das Tier aus dem Land war dann der Rest, quasi die Provinzen, die römischen, wo die Stadthalter bewirkt haben und geschaut haben, dass der römische Kaiser eben die Ehre und die Macht und die Anbetung bekommt, die ihm gehört. Den Christen ist immer mehr ein Licht aufgegangen. Jesus hat uns dann verstanden. Er weiß, um was es geht. Und das letzte Bild, das ich noch geben möchte, es ist geschrieben von einem Zeichen auf der Stirn, auf dem Hang, auf der Hang, wenn man den nicht kaufen und verkaufen kann, wenn man das Zeichen nicht hat. Noch einmal, der Johannes hat geschrieben, Mann und Frau, das wird jetzt passieren. Und für Christen dann ist ganz klar gewesen, das Zeichen auf der Stirn und das Zeichen auf der Hang war das Geld gewesen. Und Rom war als erste Gesellschaft, als erste Macht, die erste Gesellschaft, die anfing, Geld zu prägen, wo man das Geld in die Finger nehmen konnte. Und dann haben sie gesagt, das Geld nimmt Besitz von mir. Wenn ich es hier hänge, kann ich plötzlich nicht mehr klar denken. Das Geld bewirkt, dass ich das Gefühl habe, ich brauche noch mehr. Dass ich Einfluss haben muss, dass ich Macht habe. Das Geld hat Einfluss, das Geld hat Macht. Das Geld kann bewirken, dass ich meine Gedanken nicht mehr klar denken kann. Und die Christen und auch die Juden, also ja, sie haben in dem Sinn zusammengehört, haben das Bild auch gekannt, weil der himmlische Vater hat ihnen gesagt, als sie in der Wüste waren, eine Wüstenwanderung, gesagt, wenn ihr an mich denkt beim Gebet, tut ein Kästchen mit den 10 Geboten auf die Stirn und tut für zum Zeichen, dass euer Schaffen sich immer an mich zurückerinnert und dass euer Denken auch von mir beeinflusst ist, tut das an die Stirn nehmen und tut das an die Hand nehmen. Ihr seht es hier, das machen heute übrigens die Juden immer noch. Als Zeichen dafür, dass der Vater im Himmel ihren Kopf, ihre Gedanken füllt, aber auch ihr Schaffen prägt und eben nicht das Tier, wo das Zeichen an der Stirn und am Hang hat. Als Zeichen dafür, dass der Vater im Himmel mein Anfang und mein Ende ist. nicht der Kaiser in Rom, der übrigens zum Teil seine Soldaten so tätowiert hat, an Hang oder auf der Stirn, dass sie an die Einheit, an die Armee gehören. Trotz allem Schwierigen, trotz allem Elend, trotz allem Leid und allem Sterben haben sie gemerkt, und das werde ich euch auch sagen, werde ich mir auch sagen, Jesus weiss, was bei mir los ist, und Jesus weiss, was bei dir los ist. Er will mir sagen, konzentriere dich mit deiner Arbeit und mit deinem Denken immer wieder an mich. So wie sie es hier gesagt haben, das Zeichen an Stirn und das Zeichen an Hang, er soll mein Anfang und mein Ende sein in meinem Denken und mit meinem Arbeiten. Weil dort, wo es dann ganz heftig wird, der erscheint dir und erscheint mir, Jesus ganz nach und ganz heftig. Jesus hat es gezeigt bei dem Wort, das er gesagt hat, als er am Kreuz ist gehangen, warum hast du mich verlassen? Der schrecklichste Moment war der nächste Gottesmoment, dann ist im Tempel der Vorhang kaputt gegangen. Der Johannes zeigt hier innen, zeigt hier uns, dann, wenn es dann am schwierigsten wird, dann ist der Gott am nächsten. Dann ist der Gott frei. Wir werden es mit ihm hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit gut haben. Es wird kein Leid und kein Geschrei und kein Ton mehr geben. Und es wird schon gleich passieren. Das ist für sie ein unglaubliches Trost- und Hoffnungswort gewesen. Ich habe es selber erlebt vor 2 Jahren. Die Tochter hat gesagt, wenn du noch einen Tag länger wärst daheim geblieben, wäre alles vorbei gewesen. Sie haben dann einen super Job geleistet. So. Ich habe leider auch Leute, die ich seit Jahren dran bin, die sagen, du hast mich Gott vergessen. Ich will euch das weitergeben. Er hat dich, er hat mich nicht vergessen. Er weiß, wo die Schuhe drückt. Er weiß, wo du leidest. Er weiß, wo du deine Fragen und deine Bedenken hast. Und wenn ihr die Offenbarung fertig lest, vielleicht könnt ihr den Text schnell abschreiben und bei euch auf das Büro oder als Bildschirmschoner oder was weiß ich. Das Trost- und Hoffnungswort dann, aber jetzt auch für uns heute. Und nach dem allem sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Und Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben und kein Leid mehr und kein Geschrei mehr und keine Schmerzen. Keine Angstschreie werden mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Amen.
Wir hoffen, du bist durch die Predigt gestärkt und aufgebaut worden. Du darfst den Podcast gerne mit den Leuten teilen, die du denkst, die könnten jetzt auch von der Predigt profitieren. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann, bis gesegnet und behüte Gott.